It's time for Real Talks and Interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Heute bin ich im Lindenau-Museum in Altenburg. Wir werden natürlich jetzt noch jede Menge über das Museum erfahren, denn mir gegenüber sitzen drei gesprächsbereite Museumsmenschen. Das ist zum einen der Museumsdirektor, der Herr Dr. Roland Krischke, dann die stellvertretende Direktorin, die Frau Sabine Hofmann, und dann die wissenschaftliche Volontärin zur Museumspädagogin, die Jacqueline Glück. Und wir wollen mit der Letztgenannten mal anfangen, denn die hat heute noch ein bisschen zu tun. Ich will nicht sagen Stress, es wird nachher noch laut werden hier. Ihr bekommt eine Klasse.
Positiver Stress.
Also positiver Stress, genau. Und deswegen würde ich gleich mal das Wort an Frau Glück übergeben. Viele, die im Internet und auf verschiedenen Social Media Plattformen aktiv sind, die haben ja schon einiges gelesen. Sie hat einen eigenen Account mit ihrem Namen, logischerweise, Jacqueline Glück. Und dann hat ja auch das Lindener Museum noch einen Twitter-Account. Ich gebe jetzt gleich mal weiter, während ich mich hier festquatsche und übergebe mal das Wort.
Ja, es ist schön, dass wir hier in der Runde sitzen. Es ist eigentlich mit dem Twitter, das habe ich wirklich erst angefangen, wo ich hier das Volontariat begonnen habe letztes Jahr, weil wir gemeinsam beschlossen haben, dass wir einfach ein bisschen weiter nach draußen gehen müssen. Und der Twitter-Account vom Lindenau Museum, den betreibt ja Frau Hofmann ganz rege. Und da habe ich gesagt, da ich das vorher noch gar nicht kannte, habe ich mich da einfach mal reingefitzt und habe am Anfang wirklich viel Zeit verbraucht, wo ich erschrocken war, wie viel Zeit man da verwenden kann. Und dann muss man sich auch selber da ein bisschen zurückhalten. Und es ist aber schön, weil man kann so viele Sachen aus dem Museum auch weitertragen, die hier passieren, gerade was Schulklassen angeht oder wenn jetzt so Hashtags reingegeben werden, also wenn so bestimmte Tage sind, wo man sich einfach beteiligen kann, wo man sagen kann, oh, man kriegt einen ganz neuen Blickwinkel auf die Sachen hier im Museum, man guckt mal mit ganz anderen Augen, weil man sonst eben über dieses Thema so zwar immer spricht mit den Schülern oder mit Erwachsenen, aber da fokussiert man nochmal ganz anders. Und zurzeit haben wir große Antike im Kopf, meine Mentorin und ich, weil gerade die sechsten Klassen uns mit Antike überfluten. Heute auch wieder aus Leipzig eine Schule, ein Gymnasium, und gestern war sogar die Lindenau, Bernhard August von Lindenau Grundschule aus Dresden da. Das ist immer sehr schön, mit den jungen Schülern, also eine Grundschule, über Bernhard August von Lindenau zu sprechen, weil die oft den Bezug ja so nicht haben und das für die immer was ganz Neues ist, dass der bei denen in der Stadt mehrere Jahre gelebt und gearbeitet hat und die da mit großen Augen gucken. Und das eben einfach eine schöne Sache ist, denen zu zeigen, wo der herkommt und was der gemacht hat.
Da will ich heute das Pferd ein wenig von hinten aufräumen, sozusagen, wäre jetzt meine Frage noch. Twitter ist ja nicht wirklich die Schülerplattform, ne? Aber trotzdem sagen Sie, dass man durch diese Präsenz in dem sozialen Netzwerk trotzdem auch das Interesse von solchen jungen Menschen fördern kann. Können Sie da so ein Beispiel nennen, dass das ein bisschen Fleisch bekommt, die Theorie?
Also, von jungen Leuten, es ist eigentlich eher so, wie Sie gesagt haben, junge Leute spricht man eher weniger an. Es ist mehr so, dass man ganz viele Hinweise bekommt, wo man sich an Dingen beteiligen kann. Also Weiterbildungen oder wie jetzt Coding Da Vinci Ost in Leipzig von der Universitätsbibliothek, was ja dann auch wieder für den Besucher gemacht ist, sowohl für den jungen Besucher als auch für den älteren Besucher. Also wenn es denn für uns eine Sache entsteht, die wir auch wirklich nutzen können, was ja das Ziel der Sache ist. Deswegen machen wir ja mit, dass wir es dann am Ende im Museum verwenden können. Und man hat eigentlich durch Twitter eine Plattform, um wieder Institutionen zu erreichen, die mit jungen Menschen arbeiten oder mit Erwachsenen arbeiten, wo man wieder so eine Art Anregung bekommt, wie kann man weitermachen oder wo man sich vernetzen kann und sagen kann, da kann man Kooperationen finden. Dafür ist es eigentlich wirklich gut. Also da habe ich schon viele Dinge gefunden, wo wir hier gemeinsam gesagt haben, da könnten wir mal was machen oder da machen wir mit oder beteiligen wir uns.
Also nach meiner Erfahrung ist vor allen Dingen, sind die Journalisten unterwegs, natürlich auf Twitter und die Politiker. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe Influencer, die praktisch auf ihren Blogseiten ganz wichtige Fachinformationen, also wo praktisch die neuesten Trends im Museumswesen einfach verbreitet werden und wo man sich wirklich ganz gut informieren kann und auch weiterbilden kann und natürlich seine eigene Meinung dort wieder in der Fachwelt platzieren kann. Das ist, denke ich, für Twitter ganz wichtig. Aber wir sind ja nicht nur auf Twitter unterwegs. Also wir haben ja auch einen Blog und wir haben eine Facebook-Seite. Klar.
Sie nutzen da also wirklich das umfassende Angebot und sagen auch wenn wir jetzt auf einer Plattform vielleicht nicht die Jugend erreichen sie ja doch über Umwege. Ne? Weil manche Kultureinrichtungen überlegen ja auch, ne, wo fange ich an, wo bringt es mir am meisten Nutzen. Sie kennen alle die Diskussion, ist denn der digitale Besucher genauso viel wert wie der reale vor Ort? Ne?
Naja, ich will mal so einhaken. Also ich bin ja eher ein analoger Mensch und eigentlich auf diesen Ebenen kaum unterwegs, bin aber sehr froh, dass wir hier im Hause so viele haben, die sich dafür begeistern. Wir sind in einer besonderen Situation als Lindenau-Museum. Wir sind das Vladivostok Thüringens, sind also ganz außen im Land situiert und wir haben es mit den Zeitungen nicht so leicht. Die eine kommt von Leipzig rüber, die andere, die OTZ, ist eigentlich in Schmölln zu Hause. Da sind wir auch nicht, sind wir schon präsent, aber eben nicht immer auf Seite 1, sag ich mal. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir auch auf andere Medien zurückgreifen. Twitter ist tatsächlich, wie Frau Hoffmann ja sagt, für Politiker der Einstieg oft ins Museum. Wir bekommen auch von unserem Kultusminister oft Antwort, was ja für uns aus naheliegenden Gründen nicht ganz unwichtig ist. Facebook ist, denke ich, für viele schon auch ein Weg, zur Veranstaltung zu kommen. Die erfahren da nochmal, was ist denn los im Lindenau-Museum. Und ich meine, man darf auch die Internetseite nicht vergessen, ne? Das ist, die natürlich auch immer aktuell sein muss, die auf die Ausstellung verweisen. Und die ganze Palette nutzen wir noch nicht. Bei Instagram zum Beispiel sind wir noch nicht. Aber ich denke, man kann jetzt nicht sagen, wir sind auf Twitter, deshalb haben wir 35,4 Besucher mehr im Jahr oder so. Ne? Sondern das ist einfach so ein Gesamtmix der Öffentlichkeitsarbeit. Und für ein Museum unseres Ranges ist selbstverständlich dann auch bei den modernen Medien mit dabei zu sein.
Das ist ein sehr schönes Statement, Herr Dr. Krischke, zumal Sie ja gesagt haben, dass Sie eher analog sind. Trotzdem, als Chef des gesamten Hauses, sagen Sie nicht, ich bin analog und deswegen gefällt mir das und dass Sie das dann nicht hemmen, sondern oh, dass Sie sagen, es gehört dazu, ist zwar jetzt vielleicht nicht so mein Ding, wo ich mich immer exzessiv herumtreibe in den Plattformen, aber sie unterstützen das und fördern das sogar.
Naja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich auf den Ebenen nicht unterwegs bin, weil ich ein hyperkommunikativer Mensch bin. Und wenn ich anfange, dann weiß ich nicht, was das für mich bedeuten würde. Wahrscheinlich würde ich dann gar nicht mehr schlafen oder so. Und was das Hemmen anbelangt, ich meine, man müsste dumm sein, um Begeisterung bei Kolleginnen und Kollegen einzugrenzen. Ich meine, dass wir sind ein nicht ausgesprochen hierarchisch geprägtes Haus, würde ich sagen, sondern wir sind Kolleginnen und Kollegen und es ist wichtig, dass auch jeder seine hervorragenden Eigenschaften auch, ich sag mal, leben kann. Also das macht ja auch den Charakter eines Hauses aus. Wir sind ein sehr charaktervolles Haus, auch von den Mitarbeitern her.
Da möchte ich gleich nochmal das Wort an die Frau Glück, solange sie noch da ist, schnell noch mal weiterleiten. Sie brauchen ja dann auch das Vertrauen von ihrem Chef. Mhm. Und da ist die Frage jetzt von meiner Seite, haben Sie da irgendwie eine Richtlinie, dass Sie vorneweg sich hingesetzt haben, dass Sie gesagt haben, Frau Glück, das geht nicht, oder wie haben Sie das gelöst? Weil Sie können ja jetzt auch nicht jeden Tweet immer absegnen, ich muss den erst vorher lesen und dann darf ich schreiben.
Na, sag mal so, normalerweise geht es übers Museum, da macht da wird schon so, dass man beim bei Frau Hofmann, bei der stellvertretenden Direktorin, zumindest darüber spricht, was man schreibt und in welche Themen. Und dann ist es auch oft so, dass ich mehr Sachen vom Museum weiter schicke. Also ich würde das jetzt privat nicht machen. Da versuche ich wirklich jetzt so doch so einzelne Statements, die ich privat habe, zu machen. Aber wir sortieren uns ja auch gerade, wir haben jetzt angefangen, wir haben jetzt auch Richtlinien für uns festgelegt, wie wir das weiter verhandeln sozusagen untereinander, und grundsätzliche Sachen werden natürlich abgesegnet. Ja, also ich würde nicht einfach was wegschicken, ohne dass ich vorher die Erlaubnis bekommen habe.
Also haben Sie das schon abgesteckt, aber Sie können trotzdem sehr zeitnah auch reagieren, wenn jetzt mal über ein bestimmtes Thema sich plötzlich zu einer bestimmten Zeit, ist ja manchmal so, ne, zu bestimmten Zeiten entwickelt sich da eine Geschichte, gerade Thüringer Museen, der neue Hashtag, dann wird geschrieben, dann werden Sie sich ja mit Sicherheit auch dran beteiligen und ich sage, ich komme erst nächste Woche dazu, wenn das schon wieder verpufft ist.
Nee, das machen wir schon, aber da haben wir ja untereinander auch ein gerade beim letzten Social-Media-Stammtisch auch Sachen festgelegt, dass wir sagen, wie wir das machen.
Naja, letztendlich kommt es ja auch darauf an, dass die Aktivitäten vernetzt sind. Das versuchen wir natürlich. Ne? Und dass die Kollegin, die mehr in Facebook unterwegs ist, natürlich das auch aufnimmt von uns und umgekehrt auch. Ne? Also, dass wir das dann auch wieder weiter verbreiten, sodass wir nicht das Gleiche auf allen Kanälen machen. Und es ist ja so, wir werden ja, also die Ereignisse, die wir verbreiten, die sind ja nun mal da, die haben wir gemeinsam festgelegt. Da gibt es ja nichts zu erlauben oder nicht zu erlauben. Und selbstverständlich, wenn wir plötzlich posten würden oder ich auf Twitter posten würde, dass hier im Museum alles ganz schlimm ist, dann wäre das natürlich ganz schlimm.
Da würde sich aber jeder fragen, was meinen die eigentlich?
Ja, genau, was meinen die eigentlich? Nee, und das müsste man sich ja dann erlauben lassen. Und oder dass unser Träger ganz furchtbar ist oder dass unser Ministerium, wir mit dem nicht einverstanden sind. Solche Sachen, die verbreiten wir natürlich überhaupt nicht und die denken wir auch überhaupt nicht.
Nein, aber es ist schon eine wichtige Frage, ich meine, weil man sieht ja auch an den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit jetzt auch mit sowas wie mit dem Anschlag in Münster, was dann auch passieren kann. Also dass eben dann auch diese Form der Äußerungen, naja, dann auch einen großen Sturm, sage ich schon auf Englisch, einen Sturm der Entrüstung dann ernten. Ich meine, diese Themen haben wir natürlich erstmal nicht, aber wir könnten sie auch produzieren, wenn die einzelnen Kolleginnen und Kollegen auch nicht so verantwortungsvoll damit umgehen würden. Es ist, denke ich, bei uns das Geheimnis des wachsenden Erfolgs, dass wir einander vertrauen und dass eben auch klar ist, wenn jetzt ein Thema ist, das eben eher direktoral angesiedelt ist, dass wir das halt vorher absprechen. Das heißt dann trotzdem nicht, dass ich das immer jetzt rausschicken muss, sondern das weiß dann jeder, das ist jetzt eher ein Thema, das wir abstimmen müssen und dann passiert das auch.
Vielleicht wundern Sie sich, warum ich das so konkret nochmal nachfrage. Ursprünglich war das so gedacht, als der Podcast ins Leben gerufen wurde, Menschen zu begeistern, den anzuhören, die vielleicht noch nicht im Museum waren, also gar keine Museumsmenschen. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass auch Museumsmacher den Podcast hören und sich dort Informationen für ihr eigenes Haus rausziehen. Zumindest ist die Resonanz so. Und deswegen frage ich halt jetzt auch nicht in die Richtung, damit wir doch auch da sozusagen die Neugier befriedigen, wie machen das andere Häuser, wenn man schon mal hinter die Kulissen blicken kann.
Das ist ganz klar, es ist eine neue Ära. Ich meine, früher gab es eine Pressemitteilung, da hat man dann den Kürzel drunter gesetzt, dann gehen sie hinaus vielleicht. Und heute ist es einfach anders. Und das ist alles, das hatten wir selber angedeutet, es geht alles viel schneller. Wenn wir den Dienstweg einhalten würden sozusagen, dann wären wir schon von gestern. Aber das, ich denke, das funktioniert nur so mit Vertrauen und mit dem gegenseitigen Bewusstsein auch, was möglich und wichtig ist.
Frau Glück, zu Ihnen nochmal. Ich habe immer die Uhr im Blick, bis die Kinder kommen.
Man hört noch nichts.
Man hört noch nichts. Haben Sie jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, als wenn ich Ihre Arbeit schmälern würde, das soll das aber so nicht klingen. Was gehört noch dazu? Also es ist ja jetzt nicht nur, ich weiß, was dran hängt an Social-Media-Arbeit. Was machen Sie noch im Hintergrund? Sie müssen ja jetzt zum Beispiel in die Klasse kommen, auch was vorbereiten. Wie läuft das da so ab bei Ihnen?
Naja, man recherchiert viele Dinge. Wenn man die eine Weile nicht gemacht hat, dann muss man nochmal was nachlesen. Also man hat nicht immer alles immer und 100% im Kopf. Dann die Arbeitsmaterialien vorbereiten, dann immer wieder auch die Organisation der Mitarbeiter untereinander, dass die Räume organisiert sind, dass kein Raum doppelt belegt ist. Also solche Sachen muss man alles vorher abklären und dass jeder dann auch weiß, wann er wo zu sein hat und man sozusagen auch wirklich einen reibungslosen Ablauf hat im Prinzip. Für die Schüler ist es am Ende ja wichtig, die interessiert nicht, ob jemand krank geworden ist, sondern und auch die Lehrer nicht, sondern nur, dass es funktioniert hat und am Ende dann gesagt wird, wir kommen gerne wieder, es war toll. Und natürlich, da steckt dahinter viel Gedanken, alles zusammennehmen, nichts vergessen. Und diese Woche ist es wirklich sehr extrem, da haben wir eigentlich jeden Tag eine Schulklasse da und da müssen wir uns untereinander wirklich gut reinteilen und organisieren. Ja, und dann gehört eben viel Recherchearbeit auch dazu. Also dadurch, dass ich ja nur als Volontärin noch im Prinzip überall reinschnuppere, obwohl ich das Haus schon ein paar Jahre kenne, aber trotzdem ist immer vieles wieder neu. Einfach recherchieren, neue Themen finden, für die Führung einfach ein neues Konzept erarbeiten oder das Konzept mal anders strukturieren. Und da sitzt man auch viel am Schreibtisch, steckt die Nase in die Bücher und arbeitet so.
Ja, vielleicht nochmal unser Vorzug ist, dass wir immer Theorie mit Praxis verbinden. Mhm. Deshalb sind eben auch mehrere Kollegen immer dabei bei so einem bei einer Schulklasse zum Beispiel, aber manchmal natürlich auch bei Erwachsenen. Und die Schulklasse kommt jetzt nicht einfach nur für eine Stunde, die bleibt also manchmal einen ganzen Vormittag.
Wie lange sind die da heute?
Die sind jetzt 3 Stunden da. Na, also wenn die aus Leipzig kommen, lohnt sich das auch nicht nur für eine Stunde zu kommen. Und dann ist eben eine Stunde Führung, das heißt, es ist entweder themenspeziell die Führung oder das Haus kennenlernen und dann bekommen die noch ein Praxisangebot. Das wird vorher abgesprochen und durch die Jugendkunstschule, die ja nun schon seit Bernhard August von Lindenaus Zeiten existiert als Kunstschule, ist ja dann auch die Möglichkeit eben toll, dass man in die Studioräume gehen kann und dann praktisch arbeiten kann. Das ist alles in einem Haus.
Und man muss noch sagen, dass Frau Glück etwas ganz Besonderes ist. Erstens, weil sie Frau Glück ist und zweitens, weil sie im Rahmen des Lab-Bode-Programms bei uns ist. Das ist ein Programm, das die Kulturstiftung des Bundes aufgelegt hat, gemeinsam mit dem Bode-Museum in Berlin. Und da gibt es eine Reihe von, ich vergesse immer wie viele, 11 oder
21.
Achso, es wurde nochmal erweitert, ne? Volontärinnen, gibt es auch, ich glaube, ein männlicher Volontär ist gar nicht dabei oder doch mittlerweile, die also aus unterschiedlichen Museen in Deutschland stammen und zu bestimmten oder regelmäßigen Terminen dann nach Berlin geladen werden und dort dann auch Schulung bekommen. Und das war ein Auswahlverfahren auch der Museen, die sich dafür bewerben konnten. Und wir waren eben unter den allerersten, oder überhaupt das erste, glaube ich, das ich da beworben hatte. Und hatte das Glück, Frau Glück zu bekommen. Dann.
Das ist wirklich Glück.
Ja, das ist schön.
Passend zum Namen, ne?
Genau.
Das heißt, Sie haben heute noch mega viel zu tun. Also Sie machen dann, wenn die Schulklasse kommt, erstmal einen Rundgang. Läuft das meistens immer so ab?
Naja, also es ist einfach praktischer so, weil wenn man erst die Praxis macht, ist dann das Verständnis nicht da, einfach um zeigen zu können, worum es dann in der Praxis auch geht und um den Zusammenhang zu verstehen, ist es schöner, die Sammlungen als Ausgangspunkt zu nutzen. Wir haben es auch schon andersrum gemacht, je nachdem, was das Ziel der ganzen Sache dann am Ende ist. Aber das ist schon so meistens. Also wir machen auch nur Führungen. Wir hatten letztens hier ein Gymnasium aus Altenburg da und die waren immer eine Stunde da und haben wir eben jeweils auch Antike, aber das in verschiedene Bereiche gegliedert und die haben dann erst ganz am Schluss 2 Tage noch nur Praxis gemacht. Aber dann eben richtig lange, 3-4 Stunden waren die dann da und haben wirklich nur praktisch gearbeitet.
Schlagen Sie das dann der entsprechenden Lehrerin oder dem Lehrer vor?
Na, das ist immer eine Absprache. Oft hat der Lehrer ja ein Zeitlimit. Lehrer haben es eh schwer, ihren Stundenplan auseinanderzunehmen, zu sagen, ich nehme jetzt die Stunden und gehe außerhalb der Schule. Das wird ja auch immer schwerer. Und dann kommen die Lehrer eben oft auf uns zu und sagen, so viel Zeit habe ich und ich würde aber gerne noch was praktisch machen. Und dann teilen wir das auf und meistens sind die Lehrer aber zufrieden. Also kein Lehrer hat bis jetzt gesagt, eben passt das so nicht.
Das ist natürlich schön, wenn dann das Programm auch so Anklang findet. Ne? Weiß man, dass man auf der richtigen Linie ist. Vielleicht noch zum Abschluss. Aufmerksame Zuhörer haben bestimmt jetzt die Klingel gehört. Das wird bestimmt die Schulklasse sein, die jetzt hier vorstellig geworden ist. Das heißt, wir werden die Frau Glück jetzt mal hier aus dem Gespräch entlassen und wünschen ihr natürlich weiterhin viel Erfolg. Und wir werden jetzt mal sehen, wie laut das wird. Sollte es sehr laut werden, werden wir hier noch mal kurz unterbrechen und den Raum wechseln. Ansonsten gibt es halt heute noch ein bisschen Kinderstimmenunterhaltung im Hintergrund. Okay, vielen Dank und alles Gute.
Ebenso, Dankeschön.
Ich nutze die kurze Pause, um mal Kaffee zu trinken. Auch das ist im Podcast möglich, Podcast-Hörer. Wir sind jetzt zu dritt und rutschen ein wenig näher, um vielleicht hier bleiben zu können. Wir werden mal sehen. Es kann natürlich jetzt auch ziemlich laut werden. So, die aufmerksamen Museumscast-Hörer haben natürlich jetzt auch die zwei anderen Stimmen schon mal kurz im Ohr gehabt. Das war der Herr Dr. Krischke und die Frau Hofmann. Und jetzt werde ich einfach mich mit den beiden noch ein bisschen näher über das Haus unterhalten. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben sozusagen mal von hinten aufgerollt, die ganze Geschichte. Meistens mache ich das immer zum Ende mit den sozialen Netzwerken und fange erstmal an, über das Haus zu sprechen. Worüber wir vielleicht gleich mal zu Beginn sprechen könnten, wäre die Entstehung. Das muss jetzt nicht ewig ausführend sein, aber das Besondere an diesem Haus ist ja, es wurde als Museum gebaut. Es ist ja nicht wie so manches Heimatmuseum, nicht, dass ich die negativ reden will, wo aber ein Fachwerkhaus irgendwann umgebaut wurde, Glasvitrinen rein und dann ist es das Heimatmuseum geworden, sondern dieses Museum wurde als solches konzipiert und gebaut. Vielleicht könnten wir dazu ein bisschen drauf eingehen.
Ja, ich weiß nicht, bei uns im Haus ist ja Frau Hofmann für Archiv und Bibliothek zuständig. Das ist auch die beste Kennerin der Geschichte. Da gebe ich das Wort auch gerne weiter.
Frau Hofmann, bitte.
Ja, also wir verdanken ja unser Museum überhaupt Bernhard August von Lindenau, der 1854 gestorben ist und ganz klug, er war ja auch Jurist, sein Testament so verfasst hat, dass der Staat Sachsen-Altenburg, damals das Herzogtum Sachsen-Altenburg, eine Stiftung von ihm bekommen hat, eine Stiftung seiner Sammlung. Auch Geld wurde gestiftet, um die Sammlung zu betreiben und vor allen Dingen, um immer ausreichend Lehrpersonal für seine Kunstschule zu haben. Und er hatte selber ein Museum gebaut, bauen lassen natürlich, 1848 eröffnet. Das war dann mit dem Anwachsen der Sammlung ganz schnell viel zu klein geworden. Das ist also kein neues Phänomen. Und Lindenau hat sich schon in diesem Testament auch gewünscht, dass der Staat für das Museum ein größeres Haus baut. Dazu hat der Staat sich auch einige Zeit gelassen. Also 1854 bis 1876, als dann endlich an diesem Platz, den Lindenau auch schon ausgesucht hat, dieses Haus entstand. Und es wurde auch ein guter Baumeister gefunden, nämlich Enger, der damals Staatsbaudirektor im Herzogtum Sachsen-Altenburg gewesen ist und aber vorher in Dresden bereits bei Gottfried Semper an der Semperoper und auch schon an den Vorarbeiten zur Galerie mitgearbeitet hat, sodass er also schon Vorstellungen hatte, wie das hier in Altenburg aussehen soll. Und die Sammlungen haben natürlich auch die Größe des Hauses bestimmt. Und insofern waren zum Beispiel die Gipsabgüsse was ganz Wichtiges. Dafür hatte man sich eben auch Berater aus Dresden geholt, die für das Aufstellen der Gipsabgüsse halt einfach zuständig waren.
Also wer das Haus jetzt hier noch nicht gesehen hat, es ist halt wirklich absolut imposant, sowohl von außen als auch von innen. Gerade wer jetzt direkt zu den Öffnungszeiten kommt, gelangt ja über den Haupteingang auf so eine edle Treppe. Man fühlt sich gleich ganz toll schon vorm Eintreten in das Lindenau-Museum. Und wenn man dann hier drin ist, muss man sich das vorstellen, wesentlich größere Skulpturen als man selber ist, und es ist immer noch nach oben hin Platz. Also liebe Hörer, ihr merkt schon, ich bin total begeistert, nicht nur weil ich heute hier sein darf, sondern weil das einfach eben auch so schön konzipiert ist. Man fühlt sich da einfach gut, es ist nicht beengt und man kann einfach sich darauf einlassen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, das Besondere an den Sammlungen ist eben, dass es eigentlich zwei Museen in einem sind. Das muss man sich immer vor Augen halten. Wir haben eben nicht nur die Lindenauschen Sammlungen, sondern auch Sammlungen der modernen, also 20. und 21. Jahrhundert. Also von Lindenau gesammelt wurden einerseits, oder ich sag's mal vielleicht so, also Lindenau hat eigentlich gesammelt für die Kunstschule. Die Kunstschule war das, was er im Blick hatte. Der wollte er Anschauungsmaterial dafür haben, dass die jungen Menschen in Altenburg hier durch Kunst gefördert werden sollten. Und deshalb hat er sich vor allem auf das klassische Bildungsideal, also der Aufklärung, vielleicht der Frühromantik auch bezogen. Und das heißt eben antike Vasen, Gipsabgüsse, hervorragende Werke der Antike, des Altertums, die Werke aus Italien, die frühitalienische Tafelmalerei, weswegen dieses Museum international berühmt ist, weswegen es ein nationales wichtiges Museum ist im Rahmen der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen. Und es gibt, was nicht zu vergessen ist, auch eine Kunstbibliothek, die viele verborgene Schätze hat und wo wir zum Beispiel auch Humboldts Publikationen haben oder berühmte Piranesi-Blätter und vieles andere mehr, zum Teil sogar auch Unikate, also die oft verborgen sind, weil sie eben in den Regalen stehen und die wir zu besonderen Anlässen immer wieder zeigen und bei speziellen Führungen herausarbeiten. Aber es gibt eben noch das andere Standbein. Die Moderne im 20. Jahrhundert wurde dann nochmal auch stark erweitert. Und wir haben eben einen riesigen Schwerpunkt auch in der grafischen Sammlung, also vor allem eben auch in den 1920er Jahren. Wir haben auch einiges beizutragen zum Thema Bauhaus, werden da im nächsten Jahr auch eine größere Ausstellung machen. Und das geht aber dann auch über die Kunst der DDR bis zur Kunst der Gegenwart. Also weshalb wir auch ganz aktuell sind. Wir haben zwei Preise, die das Museum mit Unterstützung von Sponsoren vergibt. Das eine, der große, ist der Gerhard-Altenburg-Preis, der wichtigste Thüringer Kunstpreis. Und es gibt aber auch noch für, ich sag mal in Anführungszeichen, Nachwuchskünstler ein Bernhard von Lindenau Stipendium, das eben auch junge Künstler aufmerksam machen möchte, einerseits auf das Haus und andererseits die Besucher des Hauses auf diese jungen Künstler.
Diese Preise wollte ich auch gerne nochmal eingehen. Schön, dass Sie das schon angesprochen haben. Meine Frage wäre da, mal schauen, mal wie laut es jetzt wird. Das von die Türklappe. Noch ist es sehr ruhig, ne? Ja, wir werden sehen.
Jeder hält einen Klappstuhl in der Hand, das ist sehr schön, alle sehr diszipliniert, mal schauen. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was bei uns klappt, die Stühle. Sie sagen. Ja. Ja, das sieht dann eh ganz hinten.
Ja, und zwar wollten wir nochmal zu den Preisen kommen, zu den Besiedlungen und immer zu dem Gerhard-Altenburg-Preis. Mich da einmal interessieren würde, wie bekommt man diese Rückendeckung? Also, ich kann ja schon sagen, wir hatten da einen Preis, und man muss auch halt mal einen Preis ausgewählt. Man muss ja auch finanziell irgendwo stellen, gerne auch. Ja.
Naja, ich meine, man darf nicht vergessen, dass das Haus, das Lindenau-Museum, hat ein erhebliches Renommee. Es hängt zum einen mit Paul Rabe zusammen, der Bibliothekar aus Wolfenbüttel, der im Auftrag der Bundesregierung nach der Wende
eben durch die neuen Länder gezogen ist und, ich vereinfache das stark, aber so eine Art Erhebung gemacht hat, welche Einrichtungen sind denn besonders wichtig. Und da war eben von der ersten Stunde an das Lindenau-Museum mit dabei. Also er hat das hauptsächlich auf die italienische Tafelmalerei gegründet und eben gesagt, 180 italienische Tafelgemälde, das ist einzigartig nördlich der Alpen. Dieses Haus gehört in die allererste Liga. Und es ist in der Tat so, dass dadurch, aber eben auch, wie schon angedeutet, mit den neueren Sammlungen, das Lindenau Museum einen internationalen Ruf hat. Also man kann das immer ganz einfach bemessen, nämlich an den Leihanfragen. Wir bekommen eben Leihanfragen aus Italien, genauso wie aus den USA und aus ganz Deutschland und anderen europäischen Ländern auch. Und das zeigt eben, dass wir doch sehr gut vernetzt sind. Und dieses Renommee macht es natürlich dann auch einfacher, wenn man nach Sponsoren sucht. Das hängt aber auch vor allem auch mit dem regionalen Rückhalt zusammen. Wir sind ja eine Einrichtung, die zur Hälfte, also in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, aber die dann zur anderen Hälfte auch vom Freistaat Thüringen gefördert wird, der damit eben auch der Bedeutung des Hauses Rechnung trägt. Es gibt nicht so viele Häuser in Thüringen, wo der Freistaat Thüringen mit 50% involviert ist. Und dieses Engagement von der öffentlichen Hand bedingt dann natürlich auch eine Förderung von Banken oder so. Bei uns ist das die Sparkasse groß eingestiegen, also einmal hier die Sparkasse Altenburger Land, aber auf der anderen Seite dann auch die Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen oder auch immer wieder dann hier vor Ort die Stadtwerke in Altenburg, die EWA. Habe ich jemanden vergessen von den wichtigen?
Natürlich gelingt es auf dem Weg auch Stiftungen zu begeistern aus ganz Deutschland. Ne? Und ich denke, es ist ein ganzes Zusammenspiel von Leistungen, die man bringen muss und die man natürlich auch für das Haus bringt. Und aber auch von Aufmerksamkeit in der Fachwelt.
Ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Also wir bekommen eben auch bei bestimmten Projekten, also für Restaurierungen und oder auch Ausstellungen, eben auch von den großen Kulturstiftungen in Deutschland, also wie Ernst und Siemens Kunststiftung oder Kulturstiftung der Länder, Kulturstiftung des Bundes, Thyssen und so weiter, immer wieder ganz große Beträge, ohne die dieses Haus nicht funktionieren würde. Also es sind einfach sehr viele Dinge auch zu restaurieren, zu erhalten. Das kann auch der Landkreis Altenburger Land nicht alleine stemmen und auch nicht der Freistaat Thüringen mit seinen unglaublich vielen Kulturschätzen. Und da ist es eben doch sehr gut, dass Frau Grütters aus dem Augenwinkel immer mal nach Altenburg schaut und dann freundlich uns zublinzelt und eben auch eben die Zustimmung und die Unterstützung des Bundes signalisiert.
Das spielt ja dann mit Sicherheit auch eine Rolle, wie man sich, wie Sie schon gesagt haben, auch aufstellt, ne? Dass man offen ist.
Ja.
Also, dass das Haus grundsätzlich mit den Mitarbeitern offen ist und zeigt, wir tun zum einen die vorhandenen Schätze gut behandeln, aber auch mit unseren Kunden wuchern, wie man das so schön sagt. Ne? Und ich hatte im Vorfeld auf das Gespräch mal ein bisschen nachgelesen, da ging es um eine Neukonzeption 2017. Und zwar hat es ja da sogar das Lindenau-Museum bis ins Feuilleton der FAZ geschafft, ne? Zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo von der Vision die Rede war, schließt es mal hier ab, zusätzliche Flächen für Depots, Werkstätten und Mitarbeiterbüros in dem noch zu sanierenden herzoglichen Marstall im Altenburger Schlosspark bereitzustellen. Gehören dann solche Sachen auch dazu, dass Sie sagen, wir strecken uns da immer nach vorn aus, dass das auch andere sehen, dass die sagen, da wird was gemacht?
Na klar, also ich muss zuerst auf den ersten Punkt noch eingehen. Also ein Haus, finde ich, muss sich auch immer so verhalten, wie es gedacht war. Ich meine, wir sind natürlich die Erben von Bernhard von Lindenau und agieren auch in seinem Sinne. Und ich meine, ein Mensch, der so weltoffen war, also was seine Sammlung anbelangt, der immer international gedacht hat, der ja hier Ägypter und Syrer und schon damals als Sammlung ins Haus geholt hat. Diese Weltoffenheit und diese Initiative zur Bildung und dieses Zugehens auf die Menschen, die versucht, dieses Haus eben auch weiterhin zu leben, in der Kunstschule sowohl als auch in der Museumsarbeit. Das versuchen wir sozusagen als unser Arbeitsethos zu leben. Das andere ist natürlich jetzt ein großes Kapitel, das ansteht. Es ist so, Wenn man es kurz zusammenfasst, kann man sagen, dass das, was wir planen jetzt, also die größte Veränderung des Museums seit 1876 ist, das ist, glaube ich, nicht übertrieben, seit Jahrzehnten platzt das Haus aus allen Nähten. Diese Räume, in denen wir jetzt sitzen, und das haben Sie auch bemerkt, die wirken großzügig, aber diese Großzügigkeit endet, wenn man im Erdgeschoss sich umschaut in unseren Depots und Büros. Da ist es so eng und da platzt wirklich alles aus den Nähten, dass es eigentlich auch brandschutztechnisch schon lange nicht mehr
geht. Ja. Seit 1876 haben Sie sozusagen nur hier so die Möglichkeit, ja, ja, was unterm Dach zu sammeln.
So, ja, das ist ungefähr so, wie sich mein Bauch mit Gürtel fühlt. Ne? Also es ist wirklich etwas beengt. Und man muss ja immer denken, worum es geht. Also wir haben hier eben wirklich international renommierte Sammlungen im Haus. Und es besteht natürlich auch die Verpflichtung, die so aufzuheben, dass die noch für viele, viele Generationen bewahrt werden. Und das ist zum Teil jetzt wirklich schon grenzwertig. Es ist Handlungsbedarf. Ich habe immer den Vorgänger im Kopf, der 1900 oder auf jeden Fall in den 60er Jahren schon formuliert hat, Hans Conon von der Gabelenz, dass das Haus aus allen Nähten platzt, es ist kein Platz da und man braucht dringend einen Erweiterungsbau. Das war noch vor meiner Geburt, als er das äußerte, und das zeigt eben, dass Bedarf da ist. Man muss das auch ein bisschen, damit das nicht von den Hörern nicht falsch verstanden wird. Es ist nicht so, dass da nicht schon vieles unternommen worden ist. Es gab viele Konzepte hier im Haus und viele Anläufe. Es gab lange Zeit die Idee, einen Anbau zu machen und eben das hat dem Haus mehr Fläche zu geben. Es hat aus verschiedensten Gründen nicht geklappt und es ist einfach jetzt so ein Punkt erreicht, wo viele Beteiligte, das gilt für den Bund wie für den Freistaat, für den Landkreis, aber letztlich auch für die Stadt Altenburg, also ein Bewusstsein da ist, jetzt muss es passieren. Sagen wir mal so, den letzten Punkt hat vielleicht Frau Grütters auch ausgelöst. Die war 2016, also im Sommer, bevor ich gekommen bin, hier im Haus, hat alles bewundert, hat gesagt, na, ist alles prima, aber es fehlt nochmal so ein schlüssiges Konzept als Startschuss. Und dieses Konzept haben wir dann gemeinsam vorgelegt, der Leuchtturm an der Blauen Flut, das neue Lindenauer Museum und die Altenburger Trümpfe. Und das ist letztlich auch das, was Andreas Blatthaus dann in der FAZ gemeint hat. Wir haben jetzt ein Konzept, mit dem wir in die Zukunft gehen können. Das ist ein langer Weg. So ein Konzept ist ja nicht der Fahrplan, wo man dann genau die Minuten einhält und ganz genau so wird es sein. So ist es nicht gedacht, sondern es ist ein gut durchdachter Vorschlag. So könnte es sein. Und nun müssen wir einerseits mit dem Träger, dem Landkreis Altenburger Land, aber eben auch mit dem Zuwendungsgeber im doppelten Sinne, dem Freistaat Thüringen, sprechen, aber eben auch mit Architekten und Planern, wie lässt sich das wirklich umsetzen. Und da sind wir im Moment mittendrin, haben aber schon ganz gehörigen Rückenwind bekommen. Die Segel sind schon gespannt und prall gefüllt, weil wir vom Freistaat Thüringen 10 Millionen für die Sanierung des Lindenau-Museums haben, auch dank des Engagements unserer Landrätin, Frau Michaele Seuker, die sich da sehr stark bei der Landesregierung dafür eingesetzt hat. Und wir brauchen aber nur noch den zweiten Schritt, weil es ist Teil des Konzeptes, dass wir erhebliche Teile des Museums aus den genannten Gründen eben aus diesem Gebäude heraus verlagern wollen. Und dafür brauchen wir ein zweites Gebäude. Dieses Gebäude soll nach Abstimmung der Beteiligten der herzogliche Marstall auf der anderen Seite des Schlossparks sein. Und es ist eben im Moment im Gespräch, wie kann das finanziert werden, woher kommt dafür das Geld, wie viele Flächen dürfen wir dort einnehmen, wie kann das aussehen. Das ist ein langer Weg, der aber auch zeitliche Vorgaben hat. Die Planung muss im Großen und Ganzen für dieses Museum, für das Lindenau-Museum und damit aber eben auch für die Bereiche, die ausgelagert werden, auch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Wir haben nun schon einen Zeitplan, wann wir hier zeitweise schließen und auch wann wir neu eröffnen werden. Das steht eigentlich schon alles.
Ja, und vielleicht muss man noch hinzufügen, dass wir das natürlich nicht alles etwa nur als Selbstzweck machen oder nur für die Bestände, sondern vor allen Dingen für die Besucher. Denn Das Haus ist nicht nur so, dass es aus einem Nebenplatz, es hat auch noch die Infrastruktur aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben eine Toilette, wir haben natürlich keinen Aufzug und Barrierefreiheit ist also ein Fremdwort im Lindener Museum. Und wir wollen natürlich auch in einem neuen Haus noch viel mehr tun für die Vermittlung. Wir sind also in der Pädagogik, ganz in Relation von Lindenau, wirklich gut aufgestellt. Aber wir können natürlich noch viel mehr, wenn wir ganz andere Technik haben. Wir müssen etwas tun für Klimatisierung.
Ganz viel. Bleiben,
genau, dann trifft sich das wieder. Klimatisierung ist natürlich nicht nur für die Exponate, auch für die Besucher, wenn im Sommer 30 Grad sind oder im Winter zu frieren ist. All das wollen wir natürlich verbessern.
Deswegen hatte ich auch nachgefragt, weil das gerade super zu Ihrer Neukonzeption auch passt, weil wir als Besucher, wir sehen ja im Endeffekt nur die Spitze des Eisberges. Das ist Eis, ich komme rein und schaue mir alles an. Ne? So, aber was für ein Depot noch hinten dran hängt, das bekommt man ja oft als Besucher gar nicht mit. Ne? Was Sie sagen, Sie sind ja für das Sammeln und Verwahren zuständig und können gar nicht alles immer sofort der Öffentlichkeit zugänglich machen und dann weiß man gar nicht gleich, was manchmal so für Nöte, nicht das Wort Nöte so negativ betrachten, ne? Dann wird das Museum bestehen, auch weiterhin das zu ermöglichen, wenn man dann plötzlich keinen Platz mehr hat. Deswegen war auch mal diese Frage, dass auch für den Hörer, die jetzt gleich nicht aus dem Museumsbereich kommen, mal zu hören, Mensch, das ist ja der Wahnsinn, das, was ich hier sehe, ist nur ein Bruchteil.
Ja, das ist ganz klar so. Aber man muss auch gleich einhaken, weil Sie sagen, sammeln und bewahren. Wir unterliegen natürlich freiwillig auch den ICOM-Kriterien. Also ICOM ist der Internationale Museumsverband, der sich auch eigene Richtlinien gesetzt hat. Und das ist eben gilt dem Sammeln, Bewahren, aber auch dem Forschen. Das darf man nicht vergessen. Wir sind wie eine Universität in gewisser Weise auch eine Forschungseinrichtung. Wir erforschen unsere eigenen Sammlungen, die ja immens sind und wo auch ein wichtiger Bedarf ist, die auch vorzulegen, auch für andere Häuser mit Bestandskatalogen und so. Da ist auch noch sehr, sehr viel zu tun. Aber da natürlich eben auch das Vermitteln in der Form der Kunstschule, aber eben auch in Form von Ausstellungen. Also das sind eigentlich so die wichtigen Museumsaufgaben. Das ist ganz klar. Das Depot, das sind unsere Schatzkammern, auf denen wir auch immer wieder Überraschendes hervorholen können. Das ist ja auch das Schöne, dass dann selbst Besucher aus unseren Förderkreisen immer wieder Dinge erleben, die sie noch gar nicht kennen. Das ist nicht, weil wir es verstecken wollen, sondern einfach, weil es sehr umfangreiche Bestände sind. Es sind ja mehrere 10.000 Blätter allein in der grafischen Sammlung. Und die lichtempfindlich sind, die man eben auch nur in Sonderausstellungen für 3 Monate präsentieren kann. Das ist auch der Zauber des Museums, immer wieder mit neuen Dingen hervorkommen zu können.
Das ist natürlich sehr spannend, ne? Was man so als Außenstehender gar nicht weiß, dass zum Beispiel Sachen eben nur eine bestimmte Zeit mal gezeigt werden können, damit sie noch lange erhalten bleiben. Ne? Ich meine, wir hätten vielleicht gerne alles immer ständig und permanent um uns herum, aber wenn es dann durch mich zerstört wird, hat es auch keinen Nutzen mehr. Ne?
Also das sind ja auch die Möglichkeiten, die man mit der Technik hat. Also Frau Hofmann hat es ja auch schon angedeutet, das ist, wenn wir das Museum neu einrichten, dann werden wir es auch neu denken. Wir haben wunderbare Sammlungen, aber wir müssen sie auch zeitgemäß präsentieren. Es wird schon so sein, dass wir mehr Geschichten erzählen wollen. Also jedes Exponat hat seine Geschichte von dem, was es abbildet, aber auch wie es zu uns gekommen ist, wie es Lindenau gefunden hat, warum er es hierher gebracht hat. Und da wollen wir viel mehr drauf eingehen und wir sind ganz am Anfang auch noch mit der Diskussion, wie viele neue Medien lassen wir herein. Das ist immer ein sehr strittiges Thema in Museen. Es gibt auch ruinöse Museen, die neu eröffnet worden sind, weil nach sehr kurzer Zeit die technischen Einrichtungen nicht mehr funktionieren. Man muss das ja auch finanziell stemmen können, man muss es unterhalten können. Und man muss eigentlich so einen Spagat schaffen einerseits, dass man die Medien dazu nutzt, zu informieren. Auf der anderen Seite sind wir aber schon auch ein Ort, den man ganz bewusst aufsucht, um vielleicht herunterzukommen. Also wir leben in einer unglaublich dynamischen, informationsüberfluteten Welt und vielleicht die Möglichkeit zu haben, hier auch ein bisschen das Ganze ruhiger anzugehen, ohne dass man informationslos bleibt, das ist schon eine Herausforderung.
Na, vielleicht, aber an dem Punkt ist dann auch nochmal die Diskussion, natürlich ist das Museum da, um auch die Aura des Originals einfach rüberzubringen und vorzuhalten. Gleichzeitig zeigt aber das Problem der grafischen Sammlung, dass etwas nur eine gewisse Zeit einfach präsentiert werden kann, die Möglichkeiten der Digitalisierung. Und auch da sind wir natürlich dabei, aber noch lange nicht dort, wo wir irgendwann mal sein können. Also dass es natürlich die digitale Nutzung von Beständen gibt, dass aber, wenn man also das Original betrachten will, dann immer noch der Weg ins Museum und dort auch die entsprechende Vermittlung notwendig sind und einfach auch wichtig sind.
Man kann es vielleicht auch nochmal an Beispielen erläutern, also was auch vielleicht möglich sein könnte. Also wir haben hier beispielsweise in der Italiener-Sammlung, wie sie so heißt, bei uns oder auch bei den Besuchern, zum Teil nur Teile von Altären. Ne? Also man hat die ja dann in der Zeit der Säkularisierung dann die Altäre aufgelöst und verkauft. Und dann ist bei uns vielleicht eine Tafel eines Altars. Die anderen Tafeln sind ganz in unterschiedlichsten Museen der Welt, in New York oder vielleicht auch noch in Florenz. Und diesen Zusammenhang, den sieht man ja erstmal nicht. Das ist zum Beispiel etwas, was man vertiefend auch über Medien darstellen kann. Man kann zum Beispiel den ganzen Altar dann rekonstruieren. Das wurde hier mit analogen Mitteln auch schon gemacht, aber das ist eben technisch eigentlich noch viel einfacher. Man kann vielleicht dann vom Altar auf den Kirchenraum und vom Kirchenraum auf die Stadt und in die Zeit, also solche gedanklichen Weiterungen sind ja dann auch von enormem Erlebnis wie auch Erkenntniswert. Also weil man nur dann auch versteht, was eigentlich diese einzelne Tafel, die an sich ja auch schon ein wunderbares Kunstwerk ist, aber auch bedeutet hat und in welchem Kontext sie steht. Und das ist eine Aufgabe, die wir dann auch als Forscher, Bewahrer, Vermittler und so weiter auch zu leisten haben und auch leisten wollen.
Sie werden das also wohl dosiert nutzen, ja. Das Digitale und das Analoge natürlich entsprechend zu
präsentieren. Genau, das ist eigentlich der Plan. Und ein weiteres Beispiel wäre eben noch das schon angesprochene ursprüngliche Museum von Lindenau. Das gibt es nicht mehr. Das Gebäude ist auch abgerissen worden. Aber es ist natürlich faszinierend, sich zu überlegen, und da gibt es ja nun einige Hinweise auch und auch einen Katalog des Museums, wie sah es denn eigentlich aus, das ursprüngliche Pohlhof-Museum, also das ist sein väterliches Gut, der Pohlhof in Altenburg, gar nicht so weit vom Marktplatz weg, und das wollen wir eben auch schon lange rekonstruieren, und im Rahmen der Neukonzeption soll das auch passieren, dass man eben erstmal die Lindenausche Museumsidee hat, damit dann eigentlich das Museum betritt. So
virtuell betreten kann.
Ja, also das sehen wir durchaus auch als Chance, das zu nutzen. Wobei wir eben wirklich auch, glaube ich, gebrannte Kinder sind, weil wir auch andere Häuser kennen. Gibt es nichts Schlimmeres, als ein Museum zu betreten, in dem dann Bildschirme sind, die nicht funktionieren. Also es muss auch finanzierbar bleiben und betreut werden können. Das ist unser Ziel.
Wir haben das jetzt im Rahmen unserer Unterhaltung zu der Neukonzeption schon ganz oft erwähnt, dass für Sie auch diese Kooperation mit anderen Einrichtungen sehr wichtig ist. Dass Sie zum Beispiel Leihanfragen nicht nur aus Deutschland bekommen, sondern übersehen. Haben Sie auch hier in der näheren Umgebung, wo Sie sagen, haben wir uns fest zusammengeschlossen, jetzt nicht mal nur der Hashtag Thüringer Museum, sondern muss ich wirklich sagen, das hat sich bezahlt gemacht, dass wir mit anderen Einrichtungen
Naja, klar. Also das ist ganz selbstverständlich für Kultureinrichtungen, dass sie sich miteinander verbinden und verbünden. Das gilt natürlich erstmal für Altenburg. Wir haben ja in in Sichtweite das Mauritianum, das Naturkundemuseum, und wir befinden uns im Schlosspark, zu dem natürlich auch ein Schloss und damit das Schloss- und Spielkartenmuseum in Altenburg gehört. Das ist selbstverständlich, dass wir da kooperieren. Altenburg ist als Ganzes kulturell im Aufbruch. Es entsteht im Moment auch eine Kulturkonzeption, die gemeinsam mit den Kulturträgern in Altenburg erarbeitet wird. Deren Ziel ist es eben auch, die gemeinsame Bildungsarbeit, den Umgang mit Kultur überhaupt und auch die Ansprache an die Besucher abzustimmen. Also wir haben zum Beispiel in der Stadt noch nicht sowas wie eine Altenburg-Card, mit der man eben in alle Kultureinrichtungen hineingehen kann. Das ist natürlich ein Ziel, und möglichst sollte man dann auch mit einem Bus fahren, der dann Haltestellen haben sollte, die es noch gar nicht gibt, nämlich Lindenau-Museum, Mauritianum, Schloss. Also solche Dinge denken wir jetzt an. Also in dem Sinne, dass wir ein Verkehrsmittel haben, mit dem man um den Schlosspark herumfahren kann. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig, wenn man ein Museum neu denkt, dass man auch die Bedürfnisse der Besucher berücksichtigt. Es sind natürlich nicht nur Bildungsbedürfnisse, sondern ich habe ja den etwas albernen Spruch geprägt, kein Botticelli ohne Bienenstich. Also wer ein Museum betritt, möchte auch ein Erlebnis haben, möchte, und dazu gehört natürlich das Kulinarische, und damit sind wir im Moment noch ganz schlecht versorgt. Das spreche ich immer von der kulinarischen Diaspora hier in dieser Ecke Altenburg, und auch das ist in Planung und Vorbereitung, dass wir hier im Schlosspark dann eine Stelle haben, wo man auch ein Café hat. Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, hier im Museum Kaffee zu trinken, im schönsten Museumscafé Deutschlands, wie auch die FAZ vor Jahren einmal geschrieben hat. Aber es ist eben günstig, gerade wenn es dann mehrere Kultureinrichtungen im Schlosspark sind, dass man zentral vielleicht eben in der Orangerie, im Teehaus, eine solche Einrichtung, die der Stadt Altenburg, also dem Schloss- und Kulturbetrieb gehört, betreibt. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir zusammenwirken, aber natürlich geht das dann auch ins Altenburger Land hinaus, also zum Beispiel mit Burg Posterstein arbeiten wir sehr gerne zusammen. Das ist für das Altenburger Land kulturell das Einfallstor von der Autobahn her, und es ist immer gut, wenn man mehrere Punkte hat. Die Stadt Schmölln trägt sich mit dem Gedanken, auch wieder etwas für ihr Knopfmuseum zu tun. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir dann eben Busterstein, Schmölln, Altenburg hier so eine Kette aufbauen. Und auf der einen Seite, das hatten Sie angedeutet, ist natürlich die Zusammenarbeit im Thüringer Museumsverband wichtig. Aber für uns hier inmitten der europäischen Metropolregion Mitteldeutschlands, auch über die Landesgrenzen hinaus, wir haben es als Lindenau-Museum da besonders einfach. Wir sind ja Mitglied der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen. Eingangs hatte ich das schon erwähnt, also dieser Verbund der national bedeutsamen Kultureinrichtungen. Und wir treffen uns zweimal mit den Direktoren dieser Einrichtungen im Jahr. Und da gehören zum Beispiel eben auch die Kunstsammlung Chemnitz dazu, das Museum der Bildenden Künste in Leipzig, die Museen in Halle, und so weiter. Und insofern begegnet man sich ständig, und da wird auch in Zukunft die Zusammenarbeit noch intensiviert werden. Also gerade ein Kunstmuseum in Altenburg, in einer etwas kleineren Stadt, arbeitet natürlich gerne mit Leipzig, mit Chemnitz zusammen. Noch sind die Ländergrenzen da oft ein Hindernis, aber als für einen Besucher ist es überhaupt nicht wahrnehmbar, dass man eine Ländergrenze überfährt. Und das ist eigentlich etwas, also wo wir auch Nachholbedarf haben der engeren Zusammenarbeit.
Sie haben das Wort Besucher schon genannt, deswegen leite ich das jetzt gleich mal an die Hörer weiter. Liebe Hörer, Sie hören es schon, was für eine Mühe sich die Museumsmenschen machen, damit wir uns als Besucher wohlfühlen. Wir bekommen das ja gar nicht so mit, was alles im Hintergrund geplant wird, damit die Ausstellung schön ist und damit auch alles reibungslos funktioniert. Und da würde ich so langsam zum Ende kommen wollen, aber noch einen Punkt gerne ansprechen, weil der sich wunderbar jetzt anschließen würde. Und zwar hatten Sie ja jetzt die Museumsnacht, und zwar die Kindermuseumsnacht. Und da habe ich wirklich sehr viel Positives gelesen. Ich konnte leider selber nicht teilnehmen, aber auf Bildern gesehen, dass wirklich viele anwesend waren. Und da wäre jetzt meine Frage, nachdem das so gut angelaufen ist, das war ja die erste Kindermuseumsnacht hier in Altenburg, wird es denn da eine zweite und dritte Auflage geben? Das sind ja auch solche Planungen im Vorfeld. Ein Tag oder eine Nacht und dann ist schon wieder vorbei. Ne? Wie sagt man so schön, vor dem Fest bis nach dem Fest?
Ja, also die Kindermuseumsnacht in Altenburg war eine Initiative der Museumspädagogen der drei Museen in Altenburg. Sie hat uns aber alle vollkommen überrascht in der Begeisterung, die die Besucher da an den Tag gelegt haben. Es war ja gar kein gutes Wetter, es war kalt. Wir hatten noch Schwierigkeiten, wo können wir denn die Bratwürste anbieten, weil hätte man sie vom Rost geholt, wären sie gleich zu Eis erstarrt, so kalt war es an dem Abend. Und die Besucher haben das begeistert aufgenommen, vielleicht gerade, weil es im frühen März war. Es ist wie so ein Frühlingsaufbruch gewesen, dass man sich nach dem langen Winter jetzt wieder so langsam auch aus dem Haus getraut hat und eigentlich des Winters schon müde war. Es waren insgesamt weit über 1500 Besucher in den Museen in Altenburg und natürlich wird es eine Fortsetzung geben. Also ganz bewusst auch zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr, weil das Schöne eben dann auch war für die Kinder, dass es eben dann wirklich schon dunkel war, weiß gar nicht genau wann, zwischen 19 und 20 Uhr war es auf jeden Fall schon stockfinster und das ist natürlich auch der Zauber einer Museumsnacht, mit der Taschenlampe herumfunzeln zu können.
Aber es ging vielleicht auch noch ums Angebot und es hat gezeigt, welcher Bedarf da ist, dass Familien was gemeinsam machen. Also das war für uns einfach auch für unsere tägliche Arbeit natürlich dann ein Anspruch, den wir viel mehr noch bedenken sollten. Also dass Familien wirklich dieses Bedürfnis haben. Und so eine Nacht ist natürlich auch die Möglichkeit, dass die Kinder die Erwachsenen mitbringen und dass da so Schwellen überschritten werden. Sie haben vorhin gesagt, ja, da geht man so eher vorsichtig nach oben. Und der eine oder andere vermeidet das natürlich, ehrfurchtsvoll nach oben zu gehen, aber im Schlepptau der Kinder war das natürlich eine außerordentliche Möglichkeit, dass wir Besucher ins Museum gelockt haben, die sonst vielleicht noch nie bei uns gewesen sind und die vielleicht dann sagen, ja, es ist gar nicht so schlimm und die haben tolle Sachen. Man kann da eine Menge erfahren, eher im geistigen Sinn.
Ja, es ist eben nochmal ein ganz anderes Publikum gewesen als auf unserer Museumsnacht im Sommer. Und was zur Veranstaltung auch für Familien anbelangt, wir arbeiten eben auch gemeinsam mit den anderen Museen in Altenburg auch gerade an einem Kultursommer, der eben dann auch die Zeit so von der Museumsnacht vom 9. Juni 2018 bis in den Herbst hinein abdeckt und da dann die ja schon sehr vielfältigen Veranstaltungen, die bereits stattfinden seit Jahren, eben auch ein bisschen zu bündeln und das noch stärker nach außen zu transportieren.
Haben Sie noch viel vor? Ich glaube, Dr. Hurtmann, Ihr mystischen Satz so mit den Augenzwinkern als Schlusswort nehmen, es ist gar nicht schlimm. Also, liebe Hörer, wer noch nicht im Lindenau-Museum war, es ist nicht schlimm, diese Trocken zu erklimmen und dieses wunderschöne Haus zu besuchen. Ne? Wir wollen das ja auch, der Museumskreis heißt ja auch noch angestaubt war gestern, ne? Weil manche denken, es ist angestaubt in einem Museum und das ist es hier überhaupt nicht. Ich habe jetzt hier so aus dem Blickwinkel diese äußerst Schulkranke, die ist ganz still. Vielleicht machen Sie das wegen uns, dass wir nur uns in Ruhe noch unterhalten können. Und das sind wir im Endeffekt auch die Museumsbesucher von morgen. Das war jetzt ein bisschen ein abgebrochener Satz, der auch so gerne mal verwendet wird. Aber letzten Endes, wenn man die jungen Leute schon heranführen kann, dass das auch hier schon Spaß machen kann, dass es einfach schön ist, sich auch mal mit solchen Sachen zu beschäftigen, dann hat man ja schon was erreicht. Ne? Und wir haben das ja auch mit der Museumsnacht gezeigt. Natürlich gehört nicht nur das dazu, das haben wir ja jetzt in einer guten Stunde alles geklärt und alles andere, was wir vielleicht noch vergessen haben. Also, vielleicht ist jemand untergegangen, den Sie bei den Sponsoren von den Häusern nicht genannt haben. Das kommt alles in den sogenannten Shownotes noch rein, in den Blogartikel, der zu dieser Episode veröffentlicht wird. Und da kann dann auch der interessierte Hörer nochmal nachlesen, nicht, dass ich keine Notizen mache, sondern weiß, auf der Seite finde ich das immer an selbiger Stelle auf
www.museumscast.com zu finden. Ganz einfach und von daher gerne bei Fragen anstellen, dass das nicht vergessen wird. Bei Ihnen bedanken, Sie haben ja immer so wahnsinnig viel zu tun, dass Sie trotzdem den Vormittag
naja. Es ist schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das kann man auch umdrehen. Ja.
Also vielen Dank nochmal und Ihnen natürlich am weiteren.
It's time for Real Talks and Interviews. Danke. With museum guides and curators, it's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.